Haus 1. Wir machen Podcasts.
Die Gesellschaft, die Diskussionen, die politischen Auseinandersetzungen werden härter. Man grenzt sich stärker voneinander ab. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Zukunftskommission beobachtet haben.
Willkommen zu einer Sonderfolge der Wochendämmerung vom 13. März 2025. Hier ist Katrin und heute sprechen wir mal wieder über das Thema Landwirtschaft. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja hier in der Sendung auch schon mal sehr erstaunt nach Dänemark geschaut, weil in Dänemark sich die Bauern, die Politik, die Umweltverbände, die Zivilgesellschaft, also alle Interessensgruppen, letztes Jahr einfach zusammengesetzt und einen Kompromiss ausgehandelt haben, wie auch in der Landwirtschaft mehr Klimaschutz erreicht werden kann. Und wir haben total erstaunt darüber geblickt und festgestellt, dass so etwas bei uns undenkbar wäre. Aber stimmt das eigentlich? Ist es bei uns wirklich undenkbar, dass alle Interessensgruppen an einen Tisch kommen und eine gemeinsame Lösung finden für eine Landwirtschaft der Zukunft? Spoiler, das stimmt nicht. Und dass es nicht stimmt, das haben die beiden Buchautoren Rainer Münch und Ludger Schulze-Pahls bewiesen. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Brücken bauen für ein besseres Miteinander von Bürgern und Bauern. Und darin geht es auch um den Erfolg der Zukunftskommission Landwirtschaft. Diese Zukunftskommission hat am 6. Juli 2021 einen Abschlussbericht vorgelegt, in dem Landwirtschaft und Ernährung komplett neu gedacht werden. Und dieser Abschlussbericht wurde von genau so einem breiten Konsens getragen. Das Problem ist, irgendwie haben wir das vergessen. Oder hätten es fast vergessen, wenn nicht Rainer Münch und Ludger Schulze-Pahls ein Buch darüber geschrieben hätten. Ich habe mit den beiden darüber gesprochen. Und ich lege euch das Gespräch vor allem auch deswegen so ans Herz, weil es inmitten dieser extrem polarisierten Debatten, die wir in den letzten Wochen und Monaten und ja eigentlich schon Jahren geführt haben, zeigt, dass Menschen sich zusammensetzen und gemeinsam etwas Gutes, etwas Visionäres, etwas Produktives und Konstruktives ausarbeiten können, obwohl sie komplett verschiedene Interessen vertreten. Also, hört gut zu, staunt und lasst euch inspirieren von dieser hoffentlich nicht einmaligen Sternstunde der politischen Zusammenarbeit. Herzlich willkommen in der Wochendämmerung.
Guten Tag.
Hallo.
Herr Münch, erzählen Sie mal, warum ausgerechnet Agrarpolitik und Landwirtschaft und diese Themen? Bringen Sie da so aus Ihrer Familie schon was mit oder woher kommt das?
Ja, ich stamme ja aus beiderseits, Vater und Mutter, mütterlicherseits aus Bauernfamilien. Und mein Bruder und ich, die sind die erste Generation seit Jahrhunderten, die den Hof nicht übernommen haben. Aber die Bindungen bleiben natürlich. Und damit ich nicht ganz aus dem Bereich raus bin, habe ich Agrarwissenschaft studiert in Göttingen. Und weil ich immer gern geschrieben habe, bin ich auch im Agrarjournalismus gelandet. Und auch nach vielen Jahren gibt es immer noch Neues zu berichten und es macht auch meistens noch Spaß.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Schulze-Pahls?
Mein Lebenslauf ist ganz ähnlich wie der von Rainer Münch. Auch ich stamme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, der noch existiert. Den bewirtschaftet mein Bruder. Meine Leidenschaft war und ist ebenfalls Landwirtschaft, aber ich wollte immer gerne über den Tellerrand hinausschauen und ich wollte auch sehr viele verschiedene Dinge in meinem Leben rund um Landwirtschaft machen und so ist nach meinem Agrarstudium dann ein dreiteiliger Lebenslauf daraus geworden. Ich war zunächst fast 15 Jahre in der Ministerialverwaltung, in einem Landwirtschafts- und Umweltministerium, die meiste Zeit in Nordrhein-Westfalen, einige Jahre im Bundesland. Bundeslandwirtschaftsministerium in der zweiten Drittel meines beruflichen Werdegangs war ich dann Journalist, Chefredakteur eines landwirtschaftlichen Fachmagazins, Top Agrar. Und jetzt im dritten Drittel, wo ich mich befinde, leite ich einen Verlag, der sich auch mit Fachpublikationen unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittel beschäftigt.
Es ist ja ein wahnsinnig breites Thema und es erhitzt die Gemüter. Ich bin in Berlin, Sie auch, Herr Münch. Wir kennen die Bilder von den Traktoren auf unseren Straßen und es ist ja schon auch sehr beeindruckend, was los war in den vergangenen Jahren. Was aber viele nicht mitbekommen haben, ist mein Gefühl, und das ist ja genau das, worüber Sie ein Buch geschrieben haben, ist die Zukunftskommission Landwirtschaft. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen in die Geschichte gucken. Wie ist denn diese Zukunftskommission eigentlich entstanden? Wessen Idee war das und was war das Ziel, mit dem die ins Leben gerufen wurde?
Nein, wir müssten eigentlich zuerst auf die Borchert-Kommission schauen, denn das war im Grunde ja ein Vorläufer. Wir sind in dem Jahr 2015, da hat der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium ein großes Gutachten vorgelegt und hat in dem Gutachten festgestellt, dass die Tierhaltung, wie sie zu der Zeit und auch heute noch betrieben wird, so nicht zukunftsfähig sei, dass es dringend einer Änderung bedürfe. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert. Die Diskussionen wurden, kann man sagen, auch noch härter, zusehends härter. Lösungen waren nicht in Sicht. Es gab hier und da mal Arbeitskreise oder auch kleinere Kommissionen, aber ohne Ergebnis. Und das war letztlich auch für die damalige Ministerin Julia Klöckner der Anlass, eine größere Kommission einzuberufen. Ob sie geglaubt hat, dass diese Kommission zu Ergebnissen kommt, wissen wir nicht ganz genau. Ich denke, sie hat einen Coup gelandet, indem sie Jochen Borchert, ihren Vorgänger, berufen hat oder mit dem Vorsitz betraut hat. Ein ehemaliger Bundeslandwirtschaftsminister, den sie auch kannte aus ihrer Praktikantenzeit im Ministerium und anschließend ein paar Jahre im Bundestag. Und der Jochen Borchert hat sich dieses Themas gern angenommen mit fast damals 79 Jahren und hat eine Arbeitsgruppe in einer Form geleitet, dass da tatsächlich hinten was rausgekommen ist. Und das hat viele Teilnehmer überrascht. Es hat uns, die wir das beobachtet haben, Ludger, überrascht. Und es hat auch die Politik überrascht.
Was war denn der genaue Auftrag? Also Sie sagten gerade schon, es ging um die Tierhaltung in erster Linie. Was war denn das Problem an der Tierhaltung, dass gesagt wurde, das kann so nicht weitergehen?
Das Problem war, dass und ist es eigentlich noch immer, dass die Tierhaltung, so wie sie heute unter den ökonomischen Gegebenheiten von Seiten der Landwirte praktiziert wird, die sogenannte gute fachliche Praxis, im Grunde sich nicht deckt mit den Erwartungen, die viele Verbraucherinnen und Verbraucher mitbringen. Das sind Erwartungen, dass sich die Tiere auf der Weide befinden. Das sind Erwartungen, dass die Tiere tierwohlgerecht gehalten werden in Ställen, die Außenklimareize haben. Und wir sind heute in einer Situation, dass die wenigsten Ställe diesen Anforderungen genügen, die sich Verbraucher vielleicht ein bisschen mit ihrer Bullabü-Romantik dann wünschen, sondern einfach unter Kosten- und Effizienzgesichtspunkten das sehr viel technischer gestaltet ist. Und das ist ein Widerspruch. Dieser Widerspruch löst sich auch nicht auf, weil es bedeuten würde, wenn man die Tiere so hält, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher sich das wünschen, würde das Fleisch, würde die Milch sehr viel teurer sein, als sie heute in zumindest vielen Basisprodukten im Supermarkt zu finden ist. Und diesen Widerspruch aufzulösen, war im Grunde der Auftrag der Borchert-Kommission. Und das schien vor Beginn dieser Kommissionsarbeit die Quadratur des Kreises zu sein. Und das hat eben Jochen Borchert mit den Mitgliederinnen und Mitgliedern der Borchert-Kommission geschafft. Und das hat alle überrascht.
Man muss sich vorstellen, da saßen Leute am Tisch, die vorher kaum miteinander geredet haben. Und die haben sich da ein gutes Jahr auch gerauft und haben gestritten und sind letztlich auf ein Ergebnis gekommen, was eben alle, wie gesagt, erstaunt hat.
Wer saß denn da alles? Wie viele Mitglieder waren es?
Um die 30
Ja.
Mitglieder, genau, vielleicht kann man die Gruppen einteilen. Da war natürlich der Bauernverband vertreten. Es waren Tierschützer vertreten in Form des BUND eher. Der Tierschutzbund hat sich etwas zurückgehalten, hat das nachher aber auch bereut, wie uns der Präsident im Gespräch gesagt hat. Es war die Wissenschaft mit am Tisch und die Wissenschaft hat eine entscheidende Rolle gespielt, glaube ich, weil sie immer wieder auch Fakten gecheckt hat und immer wieder erläutert hat und geworben hat. Die Politik war nicht mit am Tisch, kommen wir nachher noch. Haben wir jemanden vergessen, Ludger? Wer saß noch?
Nein, das Wichtige ist vor allen Dingen, dass es verschiedene Lager waren, die vorher eben sehr unterschiedlich ausgestaltete Forderungen an die Zukunft der Tierhaltung gestellt haben, die alle nicht so richtig zusammengepasst haben. Und es waren auch unterschiedliche Strömungen innerhalb der Bauernschaft dort am Tisch, zum Beispiel eben der große Bauernverband, wie Rainer gerade deutlich gemacht hat, aber auch kleinere alternative Verbände wie die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die dort dann andere Positionen vertreten hat und vertritt. Und vor diesem Hintergrund hat wahrscheinlich Thomas Schröder, der Präsident des Tierschutzbundes, entschieden, unter diesen Maßgaben kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Kompromiss bei herauskommt. Da ist mir die Zeit zu schade. Und er ist schon vor Beginn der ersten Sitzung aus einer Kommission ausgetreten, die sich noch gar nicht konstituiert hatte. Und das war im Nachgang ein bisschen schade für ihn, weil er eben jetzt nicht mehr Teil dieses Kompromisses ist und ihn einfach nur im Nachgang begrüßen und beglückwünschen konnte.
Aber das war ja dann dieses Jahr 2019 war ja das Jahr, in dem es die Bauerndemonstrationen gab.
Genau.
Die, sag mal, diese ersten, wenn man in die jüngere Vergangenheit guckt, diese ersten größeren Demonstrationen, die nicht nur in Berlin, aber hauptsächlich in Berlin stattfanden, aber auch in vielen anderen Städten, ausgelöst durch eine Unzufriedenheit, die, glaube ich, in der Branche herrschte. Letztlich beschreiben wir das ja auch, dass da neue Player in das Spiel kamen, eine Verbindung, die Landschaft Verbindung heißt, die es vorher nicht gab, die sich, ich sag mal, parallel oder unter dem Radar des Bauernverbandes zusammengefunden haben und entschieden haben, wir fahren nach Berlin und bringen unseren Unmut zum Ausdruck. Und das hat doch alle sehr, sehr, sehr erschüttert, sage ich mal, in der Politik. Es gab einen Auslöser, es gab dieses erste Agrarpaket, Insektenschutz war das Thema, es gab viele Befürchtungen, keiner wusste was Genaues, aber es gab die Befürchtungen, jetzt gibt es so viele Auflagen, da können wir nicht mehr vernünftig wirtschaften und diese Stimmung, es hat sich natürlich sehr stark verbreitet.
Und das war ja auch so ein bisschen mit dann ein weiterer Katalysator, kann man vielleicht sagen, dass Julia Klöckner sich gedacht hat, okay, ich muss irgendwie diese Erhitzung in der Debatte, wir müssen das irgendwie kanalisieren und zu einem tatsächlichen einer Politik kommen. Und da wurde dann, ich glaube, tatsächlich ja auch Jahr 2019 beschlossen, es soll die Zukunftskommission Landwirtschaft geben, richtig?
Genau, die Schockwellen, die das damals ausgelöst hat, das waren die ersten großen Trecker-Demonstrationen in Berlin seit vielen, vielen Jahren und die haben Eindruck gemacht in der Politik. Und es gab eine gewisse Ratlosigkeit, wie man diesen Protesten begegnet. Damals hat es auch schon Versuche gegeben, der AfD auch Anschluss zu finden an diese Debatten, an diese Gruppen. Das ist seinerzeit nur relativ bescheiden gelungen im Vergleich zu der Situation, die wir heute haben. Aber es gab eben wenig Lösungsoptionen und dann hat das Thema auch so viel Dynamik gewonnen, dass es eben die Ebene des Landwirtschaftsministeriums, der Landwirtschaftsministerin verlassen hat und auch im Bundeskanzleramt angekommen ist. Es gab ein Gespräch bei Frau Merkel Und bei diesem Gespräch ist die Idee geboren worden, lass uns eine Zukunftskommission Landwirtschaft gründen, die sich von Grund auf mit den Leitplanken für die zukünftige Entwicklung des Sektors Landwirtschaft befasst. Das war eine Situation, wo wir schon den Abschlussbericht der Borchert-Kommission für also einen wichtigen Bereich der deutschen Landwirtschaft, die Viehhaltung, vorliegen hatten, der aber noch nicht umgesetzt war. Es gab Diskussionen, was macht man mit diesem Bericht? Und dann kamen eben der Ackerbau, die Biodiversitätsfragen, Natur- und Umweltschutzthemen hinzu, sodass eine große Schüssel von Problemen auf dem Tisch der Bundeskanzlerin lag, die nicht gelöst waren, für die sich keine Lösungen abzeichneten. Und dann war eben die Idee, die, ich glaube, es war damals der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes, Franz Josef Holzenkamp, der diese Idee in diese Debatte einbrachte. Und die ist von Frau Merkel dann sehr begierig aufgenommen worden, um einfach Zeit zu gewinnen, die Beteiligten zu beschäftigen und von weiteren Demonstrationen vor dem Brandenburger Tor abzuhalten.
Das Motto war auch etwas, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Und der Erfolg stellte sich ja ein, es war zumindest ruhiger in den nächsten Monaten.
Und das muss man, glaube ich, auch noch mal wissen, Frau Nicke. Ich glaube nicht, dass weder Frau Klöckner, als sie die Borchert-Kommission beauftragte, noch Frau Merkel, als sie die Zukunftskommission ins Leben rief, mit der Idee unterwegs waren, dass dann tatsächlich am Ende eine Blaupause für die Zukunft der deutschen Landwirtschaft auf dem Tisch legen würde, die das Umsetzungsproblem der Politik eher noch größer macht, als die Probleme vor Einberufung dieser Kommission waren. Weil dann hat man nämlich plötzlich nichts mehr, wo man sagen kann, ja, wir wissen ja gar nicht, wie man es machen könnte.
Das finde ich auch das Erstaunliche daran. Wir haben tatsächlich einen Hörer unserer Sendung, der immer wieder mich auch darauf hingewiesen hat und gesagt hat, ey, da passiert richtig was in dieser Zukunftskommission. Die haben wirklich gute Ideen. Schaut da mal hin, sprecht da mal drüber. Und ich glaube, das kann richtig was werden. Also der war auch ganz euphorisiert. Und deswegen haben wir da auch immer mal wieder hingeschaut. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt gibt es also die Zukunftskommission Landwirtschaft. Auch die ist ja sehr heterogen zusammengesetzt mit verschiedenen Playern aus der Gesellschaft. Vielleicht fassen wir die auch noch mal zusammen. Wer war da alles dabei?
Naja, wichtig ist erstmal der Moderator. Auch in diesem Falle, man konnte jetzt keinen Minister oder ehemaligen Kanzler aus dem Hut zaubern. Wen nimmt man sonst? Dann nimmt man einen Wissenschaftler, der ist erstmal neutral. Das ist ein Wissenschaftler in dem Falle gewesen, der in der Agrarszene völlig unbekannt war. Ein Literaturwissenschaftler, ein Mediävist, der sich im Mittelalter auskennt.
Mittelalterliche Landwirtschaft, da legt er schon Wert drauf, da hat er durchaus Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind vielleicht nicht mehr so direkt gefragt gewesen, als mit der Arbeit in der Zukunftskommission begann.
Gut, er war 7 Jahre oder 10 Jahre Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also hat er schon auch zu tun mit gegensätzlichen Auffassungen, gegensätzlichen Ansprüchen, damit Kompromisse zu schmieden und dergleichen. Und der einen engen Draht, oder auch einen Draht hatte zur Bundeskanzlerin, wurde dann vom Kanzleramt nominiert. Und die Teilnehmer wurden meines Wissens auch vom Kanzleramt in Zusammenarbeit mit den beiden Ministerien Landwirtschaft und Umwelt benannt. Und da war die gesamte Spanne vertreten, die sich mit Landwirtschaft befasst. Wir haben eben schon genannt den Deutschen Bauernverband, aber nicht nur, eben auch andere Gruppen wie die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, wie Landschaftsverbindung. Wir haben die Palette der Umweltverbände, der großen Umweltverbände vom BUND über den NABU. Der Deutsche Naturschutzring war vertreten. Wir haben weitere Verbände, Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, die Landfrauen, die Landjugend, die Wissenschaft wieder stark vertreten, mit, ich glaube, 5 oder 6 Personen. Ja, das.
Die Verbraucher waren noch dabei.
Verbraucherzentrale Bundesverband, genau.
Also man kann im Grunde sagen, es war die gesamte Bandbreite der Stakeholder, wie man so schön neudeutsch sagt, die sich zu landwirtschaftlichen Fragen äußern und die auch eine Betroffenheit haben, was landwirtschaftliche Produktion angeht. Und das ist das eine Geheimnis, glaube ich, des Erfolgs der Zukunftskommission, diese diverse Zusammensetzung. Das ging hin bis zu Greenpeace übrigens auf der Umweltseite. Greenpeace, die sich normalerweise solchen Kommissionen komplett verweigern, haben sich zunächst darauf eingelassen, sind dann aber irgendwann, vermutlich als es in Richtung Ergebnis ging, dann doch ausgestiegen, weil man sich natürlich dann einbindet in und committed auf ein Ergebnis. Es waren Männer und Frauen in dieser Gruppe. Es waren jüngere und ältere Expertinnen und Experten dabei. Auch das ist ganz wichtig für den Erfolg und für die Dynamik bei den Verhandlungen von solchen Kommissionen, wie wir eben am Beispiel dieser Zukunftskommission feststellen konnten.
Auch Thomas Schröder war diesmal dabei, anders als bei der Borchert-Kommission.
Sagen Sie nochmal, wer Thomas Schröder ist. Das ist
der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, der noch bei der Borchert-Kommission sehr zurückhaltend war.
Hatte er gelernt.
Offenbar.
Und diesmal beging es eben auch um die vielen anderen Themen, die an der Landwirtschaft dranhängen. Es geht natürlich um die Fragen der Transformation, die notwendig ist, die ja auch einfach gesetzlich notwendig ist. Auch die Landwirtschaft ist ja unter anderem dem Klimaschutzgesetz unterworfen auf eine Art, aber es gibt ja noch viele andere auch europäische Gesetze, die da reinspielen und wo einfach ja Handlungsbedarf besteht. Jetzt haben Sie, fand ich ganz schön, in Ihrem Buch geschrieben, dass durch die Corona-Pandemie dann ja auch wirklich sehr viele Treffen stattgefunden haben, weil die alle auf einmal online und remote waren und dadurch für alle viel leichter zu realisieren. Wie viele waren das insgesamt?
Na, ich glaube an die 100. Nicht immer waren alle bei jeder Sitzung dabei, aber einzelne Teilnehmer haben uns berichtet, sie waren bei 100 Sitzungen dabei. Und man muss ja wissen, es waren ja nicht Leute, die sonst nichts zu tun haben. Mhm. Die haben auch ihre anderen Jobs nebenbei gemacht. Es waren auch Landwirte dabei, deswegen hat man die Termine auch so gelegt, dass diejenigen, die Vieh im Stall zu versorgen hatten, dann morgens erst in den Stall gehen konnten oder nachmittags aufs Feld fahren. Also man hat es jedenfalls geschafft und man hat auch geschafft, einen Teamgeist zu entwickeln im Laufe der Zeit, weil man sich da, glaube ich, zum Teil mehr gesehen hat als in den Familien oder wie auch immer mit Freunden.
Ja, es hätte vermutlich überhaupt nicht funktioniert, diese Zahl an Treffen zu organisieren in Präsenz, die Rainer gerade benannt hat. Man muss auch wissen, dass es eine Maßgabe in dem Einrichtungsbeschluss dieser Zukunftskommission, das war eine Kabinettsentscheidung, also durchaus sehr hochrangig abgesichert, dass die Menschen, die dorthin berufen sind, müssen die Präsidenten oder die Vorsitzenden ihrer Einrichtung, ihrer Organisation sein, die sie repräsentieren. Man wollte also in diese Zukunftskommission Menschen sitzen haben, die auch entscheidungsfähig sind und wo man dann weiß, dass die Verbindlichkeit gegeben ist, wenn man den Kompromiss dann gefunden hat. Das war ganz wichtig auch für den Erfolg dieser Kommission.
Und es war wichtig, es waren Persönlichkeiten, die nicht nur das vollzogen haben, was in was Beschlusslage ihrer Verbände war, sondern die auch den Mut hatten, wir gehen einen Schritt weiter und stimmen uns da ab und ich übernehme Verantwortung dafür. Ich denke, das war ein ganz wichtiges Kriterium für den Erfolg.
Und wahrscheinlich auch, dass alle ein Interesse daran hatten, dass es irgendwann ein Ergebnis gibt, oder? Also das ist ja wirklich auch etwas, wenn man mitreden kann, hat man ja auch eine viel größere Motivation.
Ich glaube, Frau Rönnecke, das hat sich erst im Laufe der Kommissionsarbeit herauskristallisiert.
Okay.
Wenn wir die Teilnehmer, und wir haben mit vielen Vertreterinnen und Vertretern gesprochen, richtig verstanden haben, dann war man zu Beginn sehr vorsichtig, ist sehr distanziert miteinander umgegangen. Es gab nur zwischen Teilen der Kommissionsvertreterinnen und Vertreter belastbare Gesprächsebenen, Vertrauen, was notwendig ist, um eben so weitgehende Themen beraten zu können. Und es war wohl das Verdienst des Moderators, dass er eben genau dieses Vertrauen induziert hat, was eben schrittweise gewachsen ist. Und erst in der zweiten Hälfte der Beratungen war wohl so ein Punkt erreicht, wo sich alle klar waren, jetzt wollen wir den Erfolg. Mhm. Jetzt wollen wir das Ergebnis. Es gab auch zwischendurch Krisen, wo die Verhandlungen in Sackgassen geraten sind, wo es dann wieder besonderer Maßnahmen bedurfte, um dann aus dieser Sackgasse, aus dieser Krise wieder herauszukommen.
Was ich so spannend finde, ist, wir haben letztes Jahr einmal nach Dänemark geschaut, weil in Dänemark die Politik zusammen mit der Landwirtschaft, zusammen mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden, zusammen mit Verbraucherverbänden eine Lösung, einen Plan gefunden haben, wie sie in der Landwirtschaft Klimaschutz umsetzen können. Also alle an einen Tisch, alle gemeinsam haben einen Kompromiss gefunden, eine Lösung gefunden. Und wir haben in Deutschland auf eine Art und Weise darüber berichtet, als sei es das Undenkbarste, dass es in Deutschland jemals so etwas geben könnte. Und das ist ja auch so ein bisschen das Bild, was hier vorherrscht. Also, dass sich eigentlich alle bekriegen. Die Bauern gegen die Umweltschützer, die Politik gegen die Bauern und die Umweltschützer. Und dass es gar kein Miteinander gibt. Was Sie erzählen und auch in Ihrem Buch beschreiben, ist ja das komplette Gegenteil. Dass es möglich ist, lösungsorientiert gemeinsame Kompromisse zu finden, auch in Deutschland und in so großen, also wenn wirklich so viele verschiedene Interessensgruppen zusammenkommen.
Ich glaube, das ist ein Verdienst des Moderators von Herrn Strohschneider, und der hat gleich ja dieses Prinzip auch vorgestellt. Man müsse diesen Perspektivwechsel vornehmen können. Man müsse auch in der Denke des anderen denken können. Und wenn man das kann, dann kann es ja auch sein, dass der gegenüber sitzt oder die gegenüber sitzt auch recht hat. Und grundsätzlich auch andere Interessen anerkennen. Der Bauernverbandsvertreter Werner Schwarz sagt ja auch uns gegenüber, dass es für ihn völlig legitim sei, dass der BUND, der Umweltverband, für seine Mitglieder auch Interessen vertreten muss, wenn es um die Landbewirtschaftung oder um die Tierhaltung geht. Und das muss man erstmal anerkennen. Umgekehrt muss aber auch ein Umweltverband anerkennen, dass Bauern von dem, wie sie wirtschaften, leben müssen. Und auf dieser Grundlage ist ein Konsens möglich, und der ist auch entstanden.
Ja. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, dass das etwas Besonderes ist. Ein besonderer Geist, der sich da entwickelt hat. Denn wenn wir uns heute gesellschaftliche, politische Diskussionen anschauen, dann machen sich doch die gesellschaftlichen Fliehkräfte viel stärker bemerkbar. Die Gesellschaft, die Diskussionen, die politischen Auseinandersetzungen werden härter. Man grenzt sich stärker voneinander ab. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Zukunftskommission beobachtet haben. Das war schon vorher etwas Besonderes und ist jetzt in der Retrospektive 4 Jahre später fast wie etwas Außergewöhnliches zu verstehen, was wir in Deutschland eben in der Form eher selten erleben, was in der Schweiz üblich ist bei dem Allparteiensystem, was wir da kennen, was in Skandinavien, die ja übrigens auch eine Tradition von Minderheitsregierungen haben, die naturgemäß viel konsensorientierter auch mit anderen Meinungen umgehen müssen, klarer ist. Und das war auch genau der Punkt, was uns so interessiert hat, warum wir verstehen wollten, was ist da passiert und warum ist das gelungen, was vorher jahrzehntelang nicht gelungen ist.
Ja. Ja, es ist schon sehr beeindruckend. Und ich finde auch, wenn man sich das Ergebnis anschaut, dass ja so man sagt ja immer, die Quadratur des Kreises quasi gelungen ist, also dass die Interessen ja alle berücksichtigt wurden. Es sind die Umweltinteressen berücksichtigt, sind die wirtschaftlichen Interessen der Landwirte berücksichtigt darin. Also man hat etwas geschaffen, was vorher undenkbar galt und was wir auch heute wieder 4 Jahre später für undenkbar halten. Das ist aber da. Und jetzt die Frage, warum ist es da und trotzdem nicht da? Also warum wurde es, wo ist es hin? Ist es in einer Schublade verschwunden oder was ist passiert?
Vielleicht muss man vielleicht vorab nochmal sagen, dass ein entscheidender Punkt ist ja, dass Agrarpolitik vorher oder bisher immer von der Hand in den Mund lebt.
Ja.
Also immer nur diese kurzfristige Sichtweise. Und beide Kommissionen haben sich zum Ziel gesetzt, in langen Linien zu denken. Also wo geht die Reise hin? Nur wenn jemand weiß, wo die Reise hingeht mit der Tierhaltung, wird er Geld in die Hand nehmen und einen neuen Stall bauen. Denn dann weiß er ja, wie der Stall gebaut werden muss. Das heißt aber nicht
einfach
Planungssicherheit und Perspektive. Das sind ja bis heute die Begriffe, die die Unzufriedenheit oder deren Fehlen von Planungssicherheit und Perspektiven, die ein Grund sind für die nach wie vor verbreitete Unzufriedenheit, gerade bei jungen Landwirtinnen und Landwirten. Das heißt aber nicht, dass die jetzt einen Plan aufgestellt haben, wir machen jetzt A, B, C und D. Das ist ja Tagespolitik. Also solche Kommissionen können nicht einen genauen Fahrplan auflegen, was Politik jetzt erstens, zweitens, drittens machen muss. Aber sie können die Richtung aufzeigen und das haben sie getan.
Ich glaube, das Hauptproblem liegt tatsächlich in dieser Ungleichzeitigkeit. Wir reden auf der einen Seite bei den Beschlüssen der Zukunftskommission von einer Generationenaufgabe. Und diese Generationenaufgabe trifft auf eine 4-jährige Legislaturperiode. Und dafür gibt es keine Lösung, wie man dieses Thema mitnimmt. Wie schafft man es, bestimmte Leitentscheidungen, die zu treffen sind, wenn man einen solchen Bericht umsetzen will, die mit Bestandsgarantien zu versehen, die über eine Legislaturperiode hinweggehen. Denn das wäre notwendig, um aus einer Situation Hü und Hot raus in die Kartoffel, rein in die Kartoffel rauszukommen. Und darauf war die Politik schlicht nicht vorbereitet. Sie war nicht darauf vorbereitet, dass es einen so weitgehenden Kompromiss geben würde, der eine Generationenaufgabe formuliert. Die Politik kennt kurzfristige Forderungen von Verbänden, den Agrardiesel wieder einzuführen oder irgendeine andere Spezialmaßnahme zu machen. Aber eine komplexe Materie, die 25 Jahre Umsetzungsfrist nach sich zieht, überfordert die politischen Systeme. Und das Zweite, was hinzukam, die alten politischen Reflexe waren noch da. Ich hatte das Privileg, die Abschlussveranstaltung der Zukunftskommission moderieren zu dürfen. Und da gab es ein Panel, da kamen die Ampelkoalitionäre gerade frisch aus einer Verhandlungsrunde, wo sie das Kapitel Landwirtschaft und Umwelt dann formulieren sollten für die Koalitionsvereinbarung. Und ich hatte dann Vertreter der SPD, der Grünen und der FDP in diesem Podium sitzen. Und es war spürbar, dass sie sich überhaupt nicht mit den Ergebnissen der Zukunftskommission befasst hatten und befassen wollten, weil der politische Reflex war, das ist doch ein Konzept von den anderen, damit haben wir nichts zu tun. Und deshalb findet sich auch das Wort Zukunftskommission nicht mit einer Silbe im Koalitionsvertrag der Ampel.
Es ist ja absolut verschenkt, wie nennt man das denn? Ja, eine verschenkte Chance.
Verschüttete Milch.
Verschüttete Milch.
Um im Bild der Landwirte zu bleiben.
Ja.
Aber ich finde, es war nicht vergeblich, wenn wir jetzt schon so weit sind. Das waren wichtige Weichenstellungen. Man hat gezeigt, es geht. Also solche Kommissionen können zum Ergebnis kommen. Sie funktionieren. Es sind Bindungen entstanden, persönliche Bindungen zwischen den Teilnehmern, die sich vorher kaum guten Tag gesagt haben, die auch bis heute tragen. Und nach wie vor, wir sind jetzt vor Koalitionsverhandlungen unmittelbar, nach wie vor liegen die Konzepte, vor allem das Konzept der Borchert-Kommission, was ja sehr begrenzt ist auf die Tierhaltung, liegt auf dem Tisch. Man könnte es, wenn diese Koalition die Kraft dazu hätte, könnte man es auch angehen. Die Frage ist natürlich, weil es eben ein längerfristiges Konzept ist, wie wird das denn finanziert?
Also man muss natürlich auch sagen, Rainer, nicht nur die Konzepte liegen auf dem Tisch, die Probleme sind weiterhin ungelöst. Wir haben eine fehlende Planungssicherheit für die Landwirte. Wir haben eine Situation, dass sich die Landwirte von der Bürokratie gegängelt fühlen und sie in Teilen für nicht erfüllbar halten. Soweit sind wir schon. Wir haben auf der anderen Seite auch nicht zu leugnende Umwelt- und Klimaprobleme. Die Biodiversität nimmt ab. Wir haben in Teilen Probleme mit dem Grundwasser und wir haben unerfüllte Verbraucherwünsche, die sich jedenfalls mit dem System, wie wir heute Landwirtschaft machen und auch mit den Zahlungsbereitschaften, die die Verbraucherinnen und Verbraucher für landwirtschaftliche Produkte, für Lebensmittel an den Tag legen, so nicht in Einklang gehen. Das heißt, wir sind eigentlich noch da, wo die Zukunftskommission im Jahr 2020 mit ihrer Arbeit gestartet ist. Das ist die nüchterne Bilanz.
Das Zeitfenster war offen, war damals offen. Schon nach der Borchert-Kommission hätte man es machen können. Nach der Zukunftskommission, es war ja ein paar Monate vor der neuen Koalition, bevor die Ampel in Amt und Würden gekommen ist, hätte man es machen können. Beide Chancen wurden vergeben. Jetzt gibt es wieder vielleicht eine kleine Chance, aber die Aussichten sind nicht besser geworden.
Nee, im Gegenteil, wir haben natürlich jetzt eine völlig veränderte Haushaltssituation. Damals in 2021 hatten wir Haushaltsüberschüsse. Es war also Geld. Das Schmiermittel für die Umsetzung dieses Konzeptes war da. Heute haben wir genau das Gegenteil. Wir haben weniger planbare wirtschaftliche Rahmenbedingungen weltweit. Da stellt sich sogar die Frage der Ernährungssicherheit noch mal ganz anders als vielleicht noch vor 4 Jahren. Also die Situation ist unsicherer denn je und wir werden sicher gut beraten, Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch eine heimische Landwirtschaft hier ermöglichen, die im Einklang mit Umwelt, im Einklang mit Verbraucherwünschen und natürlich auch eine wirtschaftlich gesunde Basis hat, zu gestalten. Das ist die Herausforderung. Und es wird spannend zu beobachten sein, was jetzt die neue Bundesregierung daraus macht. Denn es gilt nach wie vor, die Quadratur des Kreises ist zu lösen.
Was ich mich schon beim Lesen des Buchs gefragt habe und Sie jetzt die Gelegenheit haben, direkt zu fragen, glauben Sie, es lag auch ein bisschen daran, dass Angela Merkel eine Wissenschaftlerin ist, dass sie eben dann auch diesen Moderator für die Kommission eingesetzt hat und dass sie auch das ja zu ihrer Sache ein Stück weit gemacht hat? Wäre das unter Olaf Scholz überhaupt denkbar gewesen so?
Es war sicher so, dass Angela Merkel ein großes Interesse an diesem Thema hatte. Vielleicht auch, weil sie selber einen Bezug zum ländlichen Raum hat, weil sie ihr Wochenendhäuschen in der Uckermark hat, mitten im ländlichen Raum, weil sie aus ihrem Wahlkreis in Rügen und Vorpommern immer wieder mit den Themen, die die Landwirtinnen und Landwirte befassen, konfrontiert worden ist. Das ist sicher ein Punkt. Und wenn ich die Mitgliederinnen und Mitglieder der Zukunftskommission richtig verstanden habe, dann war ein Unterschied tatsächlich zu Olaf Scholz zu spüren. Es gab ein Treffen der Zukunftskommission Landwirtschaft, die ja dann zwar nicht im Koalitionsvertrag steht, aber es gab eine Zukunftskommission 2.0, die die Arbeit weitergeführt hat, ohne dass richtig klar wurde, was hat sie eigentlich für einen Auftrag. Und die haben sich auch einmal mit Olaf Scholz getroffen. Und da war wenig Leidenschaft für dieses Thema zu verspüren, was auch gut passt zur SPD, die sich ohnehin nicht so sehr für landwirtschaftliche Themen interessiert.
Sie nicken, Herr Münch.
Ja, vielleicht noch zu sagen, Angela Merkel war ja auch Umweltministerin, Bundesumweltministerin, war in dieser Funktion auch auf Bauerntagen, also auch da ist diese Nähe zu dem Thema, glaube ich, gegeben. Die Menschen sind so, wie sie sind und die Politiker sind so, wie sie sind und deswegen war das nicht eine günstige Gelegenheit. Andererseits war auch klar, Frau Merkel hatte noch ein Jahr Amtszeit. Sie hatte angekündigt, sie tritt nicht wieder an und umsetzen musste sie auch nichts mehr. Sie hätte es auch nicht entscheiden. Doch, sie hätte es natürlich noch befördern können. Aber sie wollte auch erstmal Ruhe haben auf dieser Seite und das hat sie, glaube ich, auch motiviert.
Aber es muss in jedem Fall das Thema neu verhandelt werden, weil einfach die allgemeinen Rahmenbedingungen sich grundlegend geändert haben und vor diesem Hintergrund der Haushaltslage, der Prioritäten zu anderen Politikfeldern muss der Bericht ohnehin neu justiert werden. Aber das wäre ohnehin Aufgabe der Politik gewesen, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Das kann eine Kommission nicht tun, sondern das ist vornehmste und erste Aufgabe der Politik, daraus dann etwas zu machen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Cem Özdemir als Bundeslandwirtschaftsminister sich nicht das einfach genommen hat und gesagt hat, so, ich schaffe jetzt meine Legacy, meine Hinterlassenschaft hier als Minister?
Er hat ja sehr früh die Zukunftskommission eingeladen. Ich glaube, Videokonferenz schon im Januar. Das war irgendwie 4 Wochen nach seiner Vereidigung. Er hat später das Mandat der Zukunftskommission, was ja ausgelaufen war, verlängert. Er hat den Kontakt gesucht mit Jochen Borchert, hat sich mit ihm auch getroffen, hat sich mit ihm ausgetauscht. Ich denke, am Willen lag es nicht. Vielleicht lag es an der fehlenden Durchsetzungskraft innerhalb der Ampelkoalition. Vielleicht lag es am fehlendem Herzblut bei ihm. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ich glaube, er hätte es gemacht, wenn er die Chance dazu gesehen hätte.
Also das haben wir, glaube ich, auch gespürt. Aber er hatte auch schlicht keinen Auftrag, das zu tun. Der Koalitionsvertrag gab dazu nichts her. Und es fing auch schon an, dass die Unterstützung seiner eigenen Fraktion im Bundestag, mit allen voran Renate Künast, sehr zurückhaltend auf die Ergebnisse der Zukunftskommission reagiert hat. Und es war kein Bericht, keine Kommission, die Renate Künast eingesetzt hatte. Und insofern war gerade aus der besagten Panel-Diskussion der Abschlussveranstaltung, von der ich berichtet habe, war gerade bei Frau Künast da eine deutliche Zurückhaltung zu spüren.
Frau Künast, die ja selbst Landwirtschaftsministerin war, lange ist es her, aber das ist ja erstaunlich eigentlich, ne? Also, dass sie da nicht die Chance gesehen hat.
Genau, das hat uns auch überrascht, weil Landwirtschaft und Agrarpolitik im Grunde innerhalb einer Bundesregierung nie ein Gewinnerthema ist. Du hast als Partei, die dieses Ressort dann zu verantworten hat, eigentlich weit mehr Themen, die unangenehm sind, die eher Widerstände provozieren, als Gewinnerthemen, mit denen du dann auch tatsächlich Punkte machen kannst. Und es wäre ein leichtes jetzt für alle gewesen, übrigens auch schon für die CDU zu Zeiten von Frau Künast, wenn sie die Tierhaltung reformiert hätte, da positive Akzente zu setzen, sowohl bei den Bauern als auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und das Gleiche hätte die Ampel mit einem Konzept der anderen, wenn man so schön formuliert, auch tun können. Und das ist schon echt erstaunlich, dass man diesen Elfmeter, der auf dem Punkt lag, nicht ins Tor geschossen hat.
Fassen wir nochmal zusammen. Also Sie haben ja auch so diese schöne 11 goldene Regeln am Ende Ihres Buches aufgeschrieben, weil man so viel lernen kann von dieser Zukunftskommission, wie man es richtig macht, wie es gut werden kann, wie man alle an einen Tisch bekommt. Dass gute Moderation wichtig ist, betonen Sie darin noch einmal. Und was können wir denn tun, um sozusagen diese anscheinend erstmal in irgendeiner Schublade verschwundene Arbeit wieder mit neuem Leben zu füllen? Also gut, wir versuchen hier jetzt unser Bestes, indem wir viel darüber reden und das vielleicht überhaupt erstmal bekannt machen. War das, würden Sie sagen, das war vielleicht auch eins der Probleme, dass es zu wenig mediale Aufmerksamkeit gab?
Würde ich nicht sagen. Ne? Es gab auch eine gute Pressearbeit, es gab große Resonanz auf die Pressekonferenzen. Das Problem war, je länger es nichts passierte, desto mehr Frust entstand wieder. Und man muss ja auch sehen, das waren ja auch Entscheidungen, jetzt mal auch vom Bauernverband, dass er unterschrieben hat, wir verzichten im Laufe der Zeit auf die Direktzahlungen, die seit 30 Jahren gewährt werden. Das sind schon große Schritte, die auch intern nicht nur Zustimmung gefunden haben. Mhm. Also man hat auch sehr geworben dafür, man hatte auch Einigkeit bekommen, aber im Laufe der Jahre ist es natürlich schwieriger geworden. Das war schon auch ein Gefühl, die Bauern, wir geben viel und was bekommen wir jetzt? Die Politik hat diesen Ball nicht ins Tor geschossen und das, glaube ich, war das größere Problem.
Also für mich ist nochmal ganz wichtig mitzunehmen und das gilt auch für andere Politikbereiche. Es kann sich lohnen, solche lagerübergreifenden Konsensthemen zu bearbeiten und zu sprechen. Es gibt immer Chancen, in bestimmten Konstellationen Kompromisse zu erreichen. Und das ist ein Wert an sich, der wir gerade in der heutigen Zeit mit den harten Auseinandersetzungen sowohl in der Zivilgesellschaft wie in der Politik, finde ich, ein echter Kontrapunkt ist. Und das zu betonen, dass das selbst in solchen Bereichen möglich ist, wo es jahrzehntelang vorher nicht gelungen ist, gibt erstmal Hoffnung, dass man weiterhin an solchen Prozessen arbeiten sollte. Und man sollte sich dann genau anschauen, was ist richtig gemacht worden und was ist noch ausbaufähig. Und diese beiden Kommissionen, die wir jetzt näher beleuchten, wo wir dann am Ende 11 Erfolgsregeln ableiten, da sind 8 Regeln sehr gut beachtet worden und waren erfolgsorientiert. Am Ende waren es 3 Regeln, wo man nochmal drüber nachdenken muss, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Ich will die gerne nochmal versuchen abzuleiten. Die eine Regel ist, ich glaube, dass man die Politik hätte früher einbinden müssen in die Genese der Empfehlungen der Zukunftskommission. Und zwar nicht nur Regierung, sondern auch Opposition, weil wir reden über langfristige Leitplanken, wo dann auch gegebenenfalls die heutige Opposition zumindest zeitweise in Verantwortung kommen kann. Das beißt sich allerdings so ein bisschen mit der Regel, man muss in so einer Kommission auch vertraulich miteinander umgehen.
Man kann ja, wenn man sich auf Zwischenschritte geeinigt hat, dann rausgehen. Alles, was bis zu diesen Zwischenschritten passiert ist, kann ja vertraulich sein.
Genau. Die zweite Regel, die nicht erfüllt worden ist, wenn eine solche Regierungskommission eingesetzt wird, der man einen Auftrag gegeben hat, Empfehlungen für einen bestimmten Politikbereich zu erarbeiten, dann darf man nicht gleichzeitig als Regierung hingehen und politische Tatsachen in diesem Bereich schon, auch nur in Teilbereichen, schaffen. Das weckt Misstrauen bei den Beteiligten und ist kontraproduktiv. Und auch dieses Bekenntnis gab es natürlich in der Ampel nicht und es gab es auch davor in der Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Merkel und Julia Klöckner nicht. Das ist auch Gift für so eine Entwicklung, weil entweder man committet sich auf gemeinsame Erarbeitung von Leitplanken und dann macht man nicht parallel Politik und trifft Entscheidungen. Und der dritte Punkt, der eben ganz eklatant, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist die Frage, wenn man so eine Kommission in Auftrag gibt, dann muss es auch am Ende eine politische Befassung mit diesen Ergebnissen geben, und zwar verbindliche politische Befassung. Die Kommission darf nicht den Anspruch erheben, dass die Empfehlungen 1:1 umgesetzt werden. Das würde demokratischen Regeln vollkommen widersprechen. Aber es muss klar sein, dass sich die Politik intensiv mit den Empfehlungen befasst und nicht einfach so tut, wie jetzt im Koalitionsvertrag der Ampel geschehen, als gäbe es diese Kommission gar nicht. Das Wort Zukunftskommission erscheint gar nicht. Das ist dann etwas, was, finde ich, ein eklatanter Vertrauensbruch auch mit der Arbeit von solchen Kommissionen ist. Und das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn die Regel Politik frühzeitig einbinden in die Genese, dann kann man auch nicht so leicht sich rechts und links in die Büsche schlagen.
Wir hatten vorhin kurz gesagt, naja, man kann nicht immer diese Zukunftskommission zusammenbringen, um dann sozusagen die kleinen Schritte, die vielleicht für die nächsten 4 bis 5 Jahre gemacht werden müssen, zu entscheiden. Warum eigentlich nicht? Vielleicht wäre ja das auch eine Idee, dass man sie eben doch immer wieder mit einbezieht und eben doch immer wieder fragt, so, jetzt sind wieder alle an einem Tisch, was machen wir denn jetzt die nächsten 4 Jahre?
Man kann darüber diskutieren. Ich würde die Gegenfrage stellen, Frau Hönicke, ist das nicht dann auch ein Armutszeugnis der Arbeit der Bundesregierung und der Ministerien? Nach meinem Politikverständnis darf sich und muss sich eine Regierung beraten lassen, sei es durch wissenschaftliche Beratungsgremien, sei es durch solche Kommissionen, wie wir sie jetzt in der letzten Stunde besprochen haben. Diese Beratungsgremien, so verstehe ich zumindest Politik und ich war relativ lange nah dran, geben dann die Leitplanken vor und es ist die Aufgabe der Ministerialverwaltung, die Aufgabe der politischen Parteien, die Aufgabe der Exekutive, dann daraus Politik für die aktuelle Legislaturperiode zu gestalten. Und das, was natürlich wichtig wäre, ist, dass man immer diese großen Leitplanken, die für eine Generation, wie in diesem Fall dann gelten, dass man die beachtet und daraus nicht ausbricht, weil dann verliert man die Klarheit und die Richtung in seinem Tun. Das wäre jedenfalls mein Ideal von politischer Arbeit und von dem Zusammenspiel von Expertenkommissionen und Regierungsarbeit. Ob wir schon an dem Punkt sind, den Sie mit Ihrer Frage induziert haben, dass Expertenkommissionen die Regierungsarbeit übernehmen, das wünsche ich mir nicht, ehrlich gesagt.
Und man darf die Kommission auch nicht überfordern. Wir haben es auch bei der Zukunftskommission gesehen. Die zweite hat sich ja schon wesentlich schwerer getan als die erste, weil sie nämlich über Dinge wie Agrardiesel oder alles, was bei den Demonstrationen im letzten Jahr auf den Tisch kam, entscheiden sollte, weil die Ampel nicht in der Lage war, solche Entscheidungen zu fällen, die ja wirklich politischer Natur sind. Und da war die Zukunftskommission 2.0 mit teilweise 9 Personen doch mehr als einmal kurz vor dem Auseinandergehen, vor dem Zusammenbruch. Und deswegen finde ich, man sollte, Schuster, bleib bei deinen Leisten, der Kommission einen klaren Auftrag geben, die langen Linien zu entwerfen. Und die Politik ist gut beraten, wenn sie diese Ratschläge annimmt und daraus vernünftige Politik macht. Und das ist auch das, was man, dass wir als Bürger und Bürgerinnen von einer Politik zu Recht erwarten dürfen.
Finde ich gut, dass Sie mich da nochmal widerlegt haben, denn tatsächlich kommt es ja darauf an, von der Politik das einzufordern, wofür sie mal geschaffen wurde. Vielen Dank, Herr Schulze-Peitz und lieber Herr Münch.
Danke Ihnen.
Danke sehr.